Ja, hallo unsere lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Einfach mal abziehen. Es ist Montag, das heißt für uns Aufnahme, was den Podcast angeht. Ihr könnt die Folge dann ja, kommt ja Mittwoch raus, ihr könnt dann da reinhören. Und ich begrüße nicht nur euch, ich begrüße auch ja, meinen Kollegen, den Marvin.
Ja, hallo meine lieben Freunde, ich begrüße euch auch recht herzlich und hoffe, wir haben heute einen schönen Tag. Ja, am Wochenende Bundesliga-Pause. Für mich war es jedoch, auch wenn es mal kein Trauerspiel von Köln gab, trotzdem ein eher weniger schönes Wochenende, auch wegen Handball. Der THW Kiel hat gegen Flensburg gespielt. Das ist so, ja, im Handball eigentlich wie Real gegen Barcelona so ziemlich. Und verloren, damit wichtige Punkte im Meisterschaftskampf verloren. Und da war ich am Samstag ziemlich gefrustet. Das nur mal so. Und ja, sonst geht es mir gut. Traumhaftes Wetter heute. Wir waren ja heute auch zusammen ein bisschen Fußball spielen noch mit ein paar anderen Freunden. Und ja, war einfach schön, jetzt mal wieder schon mit kurzer Hose, T-Shirt einfach draußen rumzulaufen. Bringt gute Vibes.
Ja, sehe ich genauso. Also, wie du schon gesagt hast, wir waren heute mal draußen, haben Fußball gespielt. Das war halt ganz gut. Ja, generell, die Woche war ziemlich normal. Wir hatten in der letzten Woche noch Homeschooling und jetzt haben wir sozusagen auch offiziell Ferien. Und ja, war ganz entspannt. Handball hatte ich sogar auch reingeguckt, auch wenn ich jetzt nicht so der Handballfanatiker bin, hatte ich da reingeguckt und habe Handball geguckt. War interessant, war spannend. Und sonst geht es jetzt für mich in die letzte Woche, was das Fasten angeht. Hatte ich ja schon mal in der Folge oder ich glaube zwei Folgen erwähnt, dass ich faste. Und zwar hatte ich ja auf jegliche Süßigkeiten gefastet, auch 4 Wochen lang auf Fleisch. Ja, bin jetzt fast ready. Und ja, jetzt generell ist ja die Osterwoche, also die Karwoche, wie sie eigentlich heißt, mit den ganzen Feiertagen jetzt diese Woche. Und ja, ich freue mich auch auf Ostern, obwohl es, denke ich mal, so ein ähnliches Ostern wie letztes Jahr wird. Erstmal mit der Familie dann einen ganz, ganz, ganz engen Kreis feiern kann. Ja, muss man mal abwarten, was draus wird. Aber ich bin mal gespannt.
Ja, so, dann hieß es ja am Wochenende nicht Bundesliga, sondern die Motoren haben wieder aufgeheult, und zwar in Bahrain, auf der kleinen Insel vor Saudi-Arabien. Und pünktlich dazu hatten wir am Freitag auch schon eine neue Folge Ups and Downs gebracht über die Scuderia Ferrari. Auch wer da noch nicht reingehört hat, gerne reinhören. Würde sagen, es lohnt sich für alle, die zumindest sich für sowas interessieren, für Formel 1 oder so. Natürlich jetzt gibt natürlich auch viele, die sagen, ja, Formel 1 interessiert mich nicht, ist langweilig. Ja, jeder hat seine Interessen, so ist das halt. Und diese Folge wird auch, denke ich mal, eher um Formel 1 gehen. Am Ende werden wir nochmal so ein bisschen über die Länderspiele reden, beziehungsweise auch über die U21. EM ist es, glaube ich, die begonnen hat diese Woche. Ich muss sagen, ich habe nicht wirklich viel geguckt. U21 habe ich ein bisschen gegen Ungarn, war es, meine ich, geguckt, aber hat es dann auch ausgemacht, weil das Spiel, um ehrlich zu sein, langweilig war. Und sonst darauf, aber kommen wir gleich zu sprechen und jetzt würde ich mal mit der Formel 1 anfangen und würde dich erstmal sprechen lassen.
Ja, also das war ja mal ein ordentlicher Brüller zum Start der Saison. Hat schon alles angefangen mit dem Qualifying, wo Max Verstappen die Konkurrenz von Mercedes in Person von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas ordentlich hinter sich gelassen hat. Also 4 Zehntel auf den 7-fachen Weltmeister ist stark, sogar fast 7 auf Bottas. Beziehungsweise 6 auf Bottas, glaube ich, und auf Leclerc, der ein starkes Resultat für Ferrari holte, 7 Zehntel, und dann dachte man ja schon, dass es was heißt eine klare Sache, aber ein Sieg für Verstappen wohl wird. Dem war aber nicht so. Nach einem echten Kampf und einem richtigen Thriller da in der Wüste musste sich Verstappen dem 7-fachen Weltmeister Lewis Hamilton oder Sir Lewis Hamilton, wer jetzt heißt, ja, geschlagen geben. Und da gab es ja auch ein paar kontroverse Sachen in dem Rennen, was die Track Limits und ja, generell das Verhalten von Hamilton und Verstappen angeht während des Rennens. Und zwar hat Hamilton ja, ist er ja hinter Verstappen gestartet, auf Platz 2. Verstappen konnte, also ich beziehe mich jetzt erstmal nur auf die beiden, konnte das Rennen am Anfang easy anführen, konnte sich zwar nicht komplett absetzen, sodass Hamilton noch im Undercut-Fenster war. Also bei 2 Sekunden lag der Abstand dann und dann ist Hamilton um Runde 20 an die Box gegangen und hat einen Undercut gegen Verstappen gemacht, der aber noch weiter draußen geblieben ist. Verstappen hat aber auch schon da relativ am Anfang sich über das Heck beschwert. Es gab wohl irgendwelche Differentialprobleme bei Red Bull, sodass Verstappen nicht richtig pushen konnte. Und Hamilton hat ja in den Runden, wo er frische Reifen hat, wirklich sehr, sehr viel auf Verstappen gewonnen. Und als Verstappen dann in die Box gegangen ist, hatte er einen Vorsprung von, ich glaube, knapp 7 Sekunden. Und Verstappen konnte die Lücke nicht richtig zufangen, auch irgendwie noch irgendwie den Problem geschuldet mit dem Differential. Konnte den Abstand aber dann zu unter 2 Sekunden verkleinern. Hamilton ist dann in die Box gegangen. Verstappen ist wieder sehr lange draußen geblieben für einen langen zweiten Stint. Und ist dann um Runde 40, ich glaube 39 ist er, an die Box gegangen, auch auf harte Reifen, also wie Hamilton, aber dann hatte Verstappen die deutlich frischeren Reifen bei noch zu, ich glaube, 17 dann zu fahrenden Runden, hatte Verstappen 9 Sekunden Abstand auf Hamilton, konnte aber diese Lücke extrem schnell schließen und war dann in der ja, berühmt-berüchtigten Runde 53 im DRS-Fenster von Lewis Hamilton. Und konnte auf der Gegengerade, also nach der Geraden also nach der Hauptgeraden, konnte er mit DRS außenrum an Lewis Hamilton vorbeigehen. War allerdings in ja, der auch ebenfalls berühmt-berüchtigten Kurve 4 mit allen 4 Rädern draußen und dann musste er die Position direkt an Lewis Hamilton wiedergeben und konnte dann halt in den verbleibenden 2,5 Runden nicht mehr an Hamilton vorbeikommen, da auch seine Reifen wohl ja, an Temperatur verloren haben. Und ja, diese Track Limits, die waren dann bekannt. Da kannst du ja mal was zu sagen dann.
Ja, also, ich weiß nicht, ich habe mir die Szene so ja, vor der Aufnahme nochmal angeguckt. Also, ich muss schon sagen, natürlich ist es erlaubt, da sich Zeit gut zu machen, indem man da drüber fährt im Rennen. Das war erlaubt gewesen, aber es ist nicht erlaubt, halt dadurch sich einen Vorteil im Zweikampf zu verschaffen und da so zu überholen. Ich meine, Verstappen war halt wirklich mit. Ganz, also der war halt wirklich sehr, sehr weit. Also ich sag so, hätte er das nicht genutzt, wäre halt Hamilton auch vorn gewesen. Und Verstappen war schon sehr, sehr weit draußen und auch wie er da zurück auf die Strecke gekommen ist, es war halt meiner Meinung nach kein sauberes Überholmanöver. Und deshalb, ich weiß, ja, natürlich teilen sich da die Meinungen, aber meiner Meinung nach kann man, also ja, ich finde, es ist schon ein strittiges Überholmanöver halt, weil er überholt Hamilton nur neben der Strecke und ja, kommt dann wieder auf die Strecke, als er schon vorbei ist. Also, ich weiß nicht, aber dann könnte man auch einfach eine Kurve abkürzen oder so ziemlich.
Ja, in dem Punkt gebe ich dir auch recht, dass das nicht erlaubt sein sollte, dass Verstappen dann mit allen 4 Rädern neben der Strecke überholen darf. Allerdings gibt es dann diese andere Regel, wo die Teams und die Fahrer auch sehr verwirrt waren. Und zwar war es ja so, dass man im ersten freien Training durfte man über die Track Limits in Kurve 4 durfte man drüber gehen. Und dann gab es keine Strafen, aber dann haben die FIA, also die Rennleitung in Person von Michael Masi, sich das angeguckt und hat gesagt, nein, die nutzen das zu sehr aus und jetzt wird das gestrichen. So, man darf nicht über die Track Limits drüber gehen. Das ging für das zweite Freitraining, fürs dritte Freitraining und fürs Qualifying. Und in diesem Qualifying hat zum Beispiel wurden Zeiten von Sergio Perez und Daniel Ricciardo gestrichen und Sergio Perez hat es den ja die den Einzug ins dritte Qualifying ja gekostet. Und dann gab es aber diese Regel, die ich nicht persönlich nicht verstehen kann, dass man im Rennen über die Track Limits rübergehen darf und dass man das im Zweikampf nicht darf, ist ja klar so. Aber warum darf man es dann im Rennen? Weil Hamilton hat sich dadurch einen so großen Vorteil das ganze Rennen drüber verschafft. Ich habe ausgerechnet, es macht circa einen halben bis ein ganzes Zehntel dieser Zeitgewinn durch, wenn man die Track Limits missachtet, je nach Schwung, den man nimmt. Es gab eine Situation, wo Hamilton weniger Schwung genommen hat, aber es gab auch Situationen, wo Hamilton noch weiter als Verstappen war, wo Hohlmann über draußen war und richtig Schwung genommen hat, wo der vielleicht auch mal 2 Zehntel gewonnen hat. So, und dadurch hat Hamilton roundabout 3 Sekunden in diesem Rennen gewonnen. Und die am Ende Rennen entscheidend waren, weil hätte er diese 3 Sekunden nicht gewonnen, wäre Verstappen wahrscheinlich schon vorher an ihm vorbeigezogen.
Ja,
So, natürlich kann man jetzt sagen, dass Verstappen das genauso ausnutzen kann. Allerdings wurde Verstappen gesagt, dass er das nicht darf, dass Verstappen diese Track Limits nicht nutzen darf. Während Mercedes Hamilton gesagt hat, er darf es. Aber auch mitten im Rennen hat Mercedes Hamilton auch gesagt, er soll es lassen, weil sonst kriegt er eine Strafe. So. Und da verstehe ich einfach, ganz kurz, da verstehe ich einfach nicht, warum es in einem gewissen Zeitpunkt des Rennens erlaubt ist, Hamilton sich diesen Vorteil erarbeitet und dann ab Runde, ich glaube, das wurde Hamilton Runde 35, 36 circa gesagt, dass er es nicht mehr machen soll. Und da verstehe ich es halt nicht, warum es manchmal erlaubt ist, manchmal nicht. Und ja, da war ja komplette Verwirrung und meiner Meinung nach soll es einfach sein, das sind nun mal die 20 besten Rennfahrer der Welt und dann müssen sie es vielleicht einfach mal einsehen, dass sie nicht über die Track Limits drüber gehen dürfen. So, Hamilton hat nichts falsch gemacht. Ich hätte es an Lewis Hamiltons Stelle, hätte ich es genauso gemacht. Nur, der Fehler liegt ja nicht bei Hamilton, der liegt nicht bei Mercedes, der liegt nicht bei Verstappen oder Red Bull. Der Fehler liegt einfach bei der FIA, die diese Regeln vorgibt und diese Regeln einfach kompletter Schwachsinn ist. Warum darf ein Fahrer, und dann auch noch Lewis Hamilton, der siebenfache Weltmeister, der hat das ja eigentlich nur ausgenutzt, warum darf der immer da über die Track Limits drüber gehen? Und kriegt keine Strafe. Ich meine, es gab ja das Beispiel in Portugal letzte Saison, war Lance Stroll, der hat in der ersten Kurve in Portimão, ist er, glaube ich, 5 Mal in Track Limits übergangen, hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Und das sollte meiner Meinung nach auch so weitergeführt werden, weil da liegt einfach der Fehler bei der FIA, die einfach keine strikte Regelung gibt. Man sollte sagen, man darf da überhaupt nicht drüber, meiner Meinung nach, weil es ist nun mal, die Strecke ist nicht da, ist nicht hinter der weißen Linie. Die Strecke ist vor der weißen Linie. Das ist meine Meinung dazu.
Ja, generell, ja. Ich finde, entweder sollte man die Track Limits, also in so, zum Beispiel in solchen Situationen, entweder sollte man dann komplett erlauben, dass sie da drüber fahren dürfen, oder gar nicht. Und dann auch nicht irgendwie sagen, ja, im ersten Training dürft ihr da drüber fahren, aber im zweiten, dritten Qualify nicht und im Rennen dürft ihr wieder. Das ist meiner Meinung
Ja.
nach halt Schwachsinn. Entweder darf man da komplett fahren, jede Session, oder halt einfach, sodass jedes Team das halt einfach nutzen darf. Oder gar nicht. Und ich bin da persönlich eher für gar nicht, weil, wie du schon gesagt hast, die Strecke ist die Strecke. Und da hat man nicht die Sekunden neben der Strecke rauszuholen. So, dann jetzt zum Renngeschehen. Also, ich weiß nicht. Also, die Kommentatoren haben es ja eigentlich auch so ein bisschen gesagt. Natürlich, die Rennleitung hat gesagt, dass man es darf. Und Mercedes hat da meiner Meinung nach einfach die Hausaufgaben besser gemacht als Red Bull. Weil die Aufgabe jedes Teams ist es, vor dem Rennen rauszufinden, wo und wann man den meiste Zeit gut machen kann. Mercedes ist das aufgefallen, dass man das machen darf und haben es halt somit ausgenutzt. Das hat ein Red Bull genauso machen dürfen, aber Red Bull hat halt einfach ihre Hausaufgaben nicht ordentlich gemacht und wussten nicht, dass man die nutzen darf. So. Und zu Hamilton hat man,
Ja.
glaube ich, dann halt später gesagt, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er das ein bisschen mehr aufhören soll. Vielleicht entweder, weil er es einfach zu krass gemacht hat, also dass er einfach die Track Limits zu krass ausgenutzt hat, oder weil sie einfach auf Nummer sicher gehen wollten, dass die da jetzt gleich nicht doch einen Riegel vorschieben und dann auf einmal sagen, ja, das gibt jetzt eine Strafe. Das wollte man, denke ich, damit bezwecken. Aber rein vom Ding her ist es meiner Meinung nach einfach falsche Arbeit von Red Bull, die sie da getätigt haben. Und wenn Mercedes da halt mit 3 Sekunden gut macht, dann haben sie einfach ihre Hausaufgaben besser gemacht und Red Bull hätte es halt genauso machen können, haben sie aber verkackt und somit ist es einfach wieder eine gute Arbeit von Mercedes, wie die letzten Jahre auch.
Ja, generell muss man ja auch sagen, da gebe ich dir, also da gebe ich dir auch recht. Nur man sollte, da rege ich mich auch eher über die Regel an sich auf, anstatt den Fakt, dass Hamilton das Rennen gewonnen hat. Da rege ich mich halt über das Reglement aus, weil ich finde, man sollte eine eindeutige Sache haben. Auch noch, da gibt es ja andere Beispiele bei der FIA, dass da vieles, sage ich mal, sehr komisch ist und eher spontan entschieden wird, weil wenn man zum Beispiel guckt, jetzt als Beispiel zum Beispiel Monaco 2016 hat der Hamilton damals das Rennen gewonnen, hat vor Ricciardo geführt. Hamilton verbremst sich, Ricciardo zieht neben ihn, Hamilton drückt ihn gegen die Wand, er kriegt keine Strafe. So, gut 3 Jahre später ist eine ähnliche Situation. Vettel führt vor Hamilton, Vettel verbremst sich, slidet durchs Gras, hat keinen Grip auf den Reifen, muss irgendwie lenken und drängt Hamilton ohne Absicht gegen die Wand. Halt, bei beiden Fällen gab es keine Schäden, sage ich mal. Also irgendwie, da war das Auto nicht kaputt oder Frontflügel geschädigt, whatever. Gab es nicht. Aber Hamilton hat keine Strafe für die Aktion in Monaco bekommen und Vettel hat eine 5-Sekunden-Strafe in Kanada bekommen. Und diese 5-Sekunden-Strafe hat Vettel am Ende des Tages den Rennsieg gekostet. So, und sowas ist halt ein bisschen komisch. Das zeigt halt einfach, dass die FIA eine klare Regelauslegung da machen sollte und dann auch nicht irgendwie im Training ändern, dann im Qualifying das haben und dann im Rennen darf man es auf einmal wieder, aber auch nur in bestimmten Aktionen. So, das macht, finde ich, keinen Sinn, zumal man auch noch eine andere Aktion an dieser Stelle hat, das habe ich mir nämlich auch nochmal angeguckt, zwischen Yuki Tsunoda und Esteban Ocon. Tsunoda hatte Ocon auf der Status-Sieg gerade überholt und Ocon hat dann auf dieser Geraden vor Kurve 4 zum Gegenangriff übergeschwungen und hat Tsunoda auch außerhalb der Track Limits überholt. Und da wurde war es nicht illegal, dass er ihn überholt hat und Ocon musste nicht die Position zurückgeben. Und das finde ich halt ein bisschen komisch. Also, dass es dann in diesem Battle zwischen Tsunoda und Ocon erlaubt ist und dann zwischen Hamilton und Verstappen nicht. Aber das ist auch nochmal eine einzelne Sache. Also, ja, das zeigt halt einfach, wie die FIA ein bisschen komisch arbeitet. Generell auch was Strafen angeht, viele Strafen sind meiner Meinung nach halt einfach, nehmen wir auch wieder mal als Beispiel Österreich 2020 letztes Jahr, als Albon Hamilton überholt hat, Hamilton ihn abschießt, Hamilton kriegt eine 5-Sekunden-Strafe und zerstört Albons Rennen so komplett. So eine 5-Sekunden-Strafe dafür, dass man Albon da den möglichen Sieg klaut, finde ich halt auch extrem wenig. So. Ja, sowas verstehe ich halt teilweise einfach nicht. Ja, muss man einfach abwarten. Aber es gab ja noch ein. Das Rennen war ja nicht nur an der Spitze sehr knapp und sehr spannend. Hamilton hat ja auch unter
Ja,
einer Sekunde
ich
gewonnen.
wollte noch eben was nochmal zu dem Thema sagen. Also ich finde einfach, ein Überholmanöver sollte auf der Strecke stattfinden und nicht neben der Strecke. Und ich finde das eigentlich richtig. Also ich finde es richtig, dass Verstappen ihn zurück überholen musste. Wobei ich da auch ja mal sagen muss, so wie ich weiß, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber soweit wie ich es verstanden habe, wurde Red Bull angefunkt und haben die Empfehlung bekommen, Hamilton wieder zurück überholen zu lassen. Aber es stand, also es wurde nicht gesagt, dass er da auf jeden Fall eine Strafe für kriegt, weil die haben ja auch zum Beispiel gesagt, natürlich hätte Red Bull, also die Kommentatoren meinten ja auch, dass Red Bull das Risiko hätte eingehen können, keine Strafe zu kriegen und einfach weiterzufahren, beziehungsweise die Strafe rauszufahren. Aber soweit ich weiß, stand es halt nicht mal fest, dass Red Bull eine Strafe kriegt.
Ja, ich hatte mir eben noch ein YouTube-Video angeguckt vom WTF1 Official und da wurde gesagt, dass wohl Michael Masi, der Chef der Rennleitung in der Formel 1, hat wohl Red Bull angefunkt und hat gesagt, dass sie Hamilton vorbeilassen sollen. Darauf hat der Renningenieur von Verstappen gesagt, dass er ihn vorbeilassen soll. Und Verstappen hat ja auch selber gesagt, wenn er dann eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hätte, dann wäre es ihm, also was ist egal gewesen, aber dann hätte er einfach die 5 Sekunden noch versucht rauszufahren. Ja, keine Ahnung, ist meiner Meinung nach auch ein bisschen schwierig. Wir wissen da nicht genau, was da abging. Ja, also wenn Verstappen die Pulse, also ich bin mir zu 100%, ich bin mir wirklich zu 100% sicher, wenn Verstappen Hamilton nicht die Position zurückgegeben hätte, hätte Verstappen eine 5 bis 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen, die dann ja am Ende des Tages auch egal gewesen wäre, weil Bottas eh extrem weit weg war. Aber hätte Verstappen Hamilton nicht vorbeigelassen, hätte er eine Strafe bekommen und Hamilton hätte das Rennen so gewonnen. So, in dem Fall so oder so hätte Hamilton gewonnen. Ja, deswegen glaube ich, dass das schon insgesamt auch, vielleicht ja noch ein bisschen auch aus noch mit dem Fairplay-Hintergedanken richtig war, Hamilton dann auch auf der Strecke vorbeizulassen, nicht irgendwie über den grünen Tisch, dass Hamilton so das Rennen gewinnt, war vielleicht auch richtig, aber ja, für uns, sage ich mal, glaube ich, als Leute, die mal einen anderen Weltmeister als Mercedes sehen wollen, sehr schade, weil es ein sehr heftiges und sehr gutes Rennen war. Und vor allem nach der Quali dachte man, dass Verstappen das Rennen deutlich gewinnen kann. War dann leider nicht so, Hamilton hat zurückgeschlagen. Das war halt auch kein Sieg, sage ich mal, der vom Mercedes, vom reinen Auto her kam. Der kam von Lewis Hamilton, und von der von der Strategieabteilung. Der Sieg von Lewis Hamilton, das war wie so oft eine unglaubliche Leistung von Lewis Hamilton. Ich bin kein Hamilton-Fan, aber das muss man einfach anerkennen, was der über ein Jahrzehnt, 14 Jahre fährt er jetzt in der Formel 1, was der an Konstanz hat, ist unglaublich. Und wie er das Rennen, sage ich mal, noch rettet und ja, die Coolness besitzt, das Rennen zu gewinnen, ist unglaublich. Auf der anderen Seite hat Red Bull natürlich auch bei der Strategie das ein bisschen verkorkst. Man hätte Verstappen eigentlich direkt reinholen müssen nach dem Stopp von Hamilton, weil Hamilton hatte 2 Sekunden Abstand und selbst wenn Hamilton dann vor Verstappen rausgekommen wäre, hätte Verstappen DRS gehabt und noch die frischeren Reifen. Also da hat sich, glaube ich, Red Bull ein bisschen in der Strategie verkalkuliert und Mercedes so den Sieg gegeben. Und ja, war einfach schade, weil ich hatte mich echt gefreut nach dem Ruhemanöver und ich war echt da mitfiebern bei dem Rennen und ja, natürlich schade, dass das Rennen dann am Ende des Tages an Mercedes geht und nicht an Red Bull.
Ja, wie du schon gesagt hast, liegt da meiner Meinung nach auch bei diesem Rennen der Fehler bei der Strategie von Red Bull. Ich meine, du kannst nicht davon ausgehen, dass man auf den Hamilton locker 9 Sekunden aufholt, ihn dann noch überholt und alles. Das war natürlich mit sehr viel Risiko und am Ende hat Mercedes halt einfach wieder schlauer gemacht und durch ihre Strategie das Rennen gewonnen. Und ja, dann sind ja auch noch zwei Deutsche mitgefahren, bei denen es ja beides, also Mick, ja, eigentlich mit einem ganz soliden Rennen natürlich, mit auch wenn das ein Fehler war am Anfang nach dem Safety Car war es ja. Und Vettel, ja, mit einem, ja, eigentlich ganz guten Auftakt. Jedoch hat er sich das Ganze so ein bisschen mit der Aktion gegen Ocon, wo er dann auch eine 10-Sekunden-Strafe für bekommen hat, kaputt gemacht. War ja auch generell für ihn ein rabenschwarzes Wochenende, nach dem Qualifying im Q1 ausgeschieden und auch danach dann halt im Rennen nicht die beste Figur abgegeben und so ist es dann halt für ihn einen Platz 6, nee, 15 war Ura, ne?
Ja, 16. wurde mit.
Ja, 15 wurden, Mick Schumacher auf 16. Da muss man natürlich auch sagen, dass er letzter war von denen, die noch gefahren sind. Die anderen drei, die dahinter waren, sind alle ausgeschieden. Beziehungsweise.
Wobei er Latifi überholt hat auf der Strecke
Ja,
noch.
aber der hatte ja auch irgendwelche Probleme, weil der hatte danach direkt 20 Sekunden Rückstand. Also auch da war irgendwas anderes, weil Mick hatte auch 13 Sekunden. Ich hatte mich schon gewundert, weil Mick hatte 13 Sekunden Rückstand und auf einmal gucke ich da unten mal so hin, während des Zweikampfs Hamilton Verstappen und auf einmal hat er nur auf 5 Sekunden Rückstand. Da hatte ich mich auch gewundert und dann ging das innerhalb von 3 Runden, dass er ihn überholt hat. Von daher denke ich, Latifi wurde ja dann auch 2, 3 Runden später rausgenommen, genauso wie Gasly, wobei ich da nicht weiß, warum. Und ja, also kein gutes Rennen von Vettel. Am Ende dann leider, weil er sich wieder mit einer unnötigen Aktion kaputt gemacht hat. Und Mick mit einem, ja, soliden Rennen. Der Dreher natürlich liegt aber, glaube ich, eher im Auto. Auch Mazepin ist da ja eigentlich dasselbe passiert. Natürlich hat er sich das Wochenende schon öfter gedreht, aber auch da sage ich, liegt das eher am Auto als am Fahrer, weil ich meine, sich da so wegzudrehen, also da kannst du der größte Plepp sein eigentlich, aber du drehst dich nicht einfach so weg. Der hat ja jetzt auch nicht wirklich einen großen Fehler gemacht. Also, ich glaube, da liegt schon der Fehler beim Auto, wo man sich auch anguckt, wie Mazepin und Mick letztes Jahr in der Formel 2 gefahren sind. Glaube ich nicht, dass die beiden da solche Fehler machen, wirklich an keinen Stellen, wo man sich normalerweise dreht. Also, das liegt da ganz klar am Haas-Auto und ja, Teamkollegen geschlagen. Also, für ihn eigentlich alles geklappt, was klappen sollte.
Ja, wie du schon gesagt hast, der Dreher war halt, ah, der war halt unschön, der macht halt einen kleinen Fleck auf die weiße Weste, die Mick sonst das ganze Wochenende an hatte. Ja, aber sonst Vettel halt wieder. Ich weiß auch nicht, was mit Vettel irgendwie los ist. Ein ganz okayes Rennen, sag ich mal, konnte halbwegs mitkämpfen, mit einem guten Start. Dann auch hat er sich noch mit Alonso zum Beispiel bekämpft und alles. Und war eigentlich echt okay, aber dann halt. So ein dummer Fehler, sage ich mal, auch so unnötig. Ich meine, Ocon überholt ihn auf der langen Geraden und es ist fast schon der Bremszone, und dann setzt er sich in den Windschatten. Also das verstehe ich einfach nicht, warum er dann nicht innen bleibt und innen versucht anzubremsen. Und dann beschwert er sich über das Teamradio, dass Ocon die Richtung wechselt, obwohl Ocon einfach nur geradeaus gefahren ist. Ja, aber sonst denke ich, Ferrari, sonst kann man es hervorheben mit einer deutlich besseren Pace als im letzten Jahr, mit Platz 4 und 6, 4 und 8 im Quali und dann im Rennen mit 6 und 8 musste Leclerc sich Sergio Perez geschlagen geben, der halt noch im stärkeren Red Bull das Feld aufgeräumt hat und noch auf Platz 5 vorgekommen ist. Also auch ein sehr, sehr starkes Renndebüt, zumal er ja sogar vom letzten Platz mal gestartet ist, weil er ja in der Einführungsrunde ist sein Auto
Und
einfach
sogar nicht mal
ausgegangen.
vom
Und
Startgrid, sondern aus der Box. Das heißt, er konnte beim Start nicht mal irgendwen überholen oder so.
genau. Also das sehr stark von Perez zeigt, dass er das wohl auch besser machen kann als seine Kollegen vorher in Person von Alex Albon und Pierre Gasly. Ja, Gasly hat sich das Rennen halt auch was selber kaputt gemacht mit dem kaputten Frontflügel. War halt ein kleiner Fehler mit einer großen Auswirkung. Ja, und Lando Norris noch vor Charles Leclerc als einziger noch außer den Top-Teams, sage ich mal. Norris mit einem saustarken Rennen, muss man mal sagen. Am Anfang seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo überholt und dann stetig Pace sehr stark, hat natürlich von dem Unfall, sage ich mal, von Gasly profitiert und hat dann im Rennen noch Leclerc überholt. Da sieht man halt auch noch, denke ich mal, dass der McLaren vielleicht noch ein Ticken vom Ferrari ist. Vielleicht nicht über eine Runde, aber im Long Run. Ja, sieht man vor allem auch, dass der Mercedes-Motor noch ein bisschen oder auch noch ein Stück stärker ist als der Ferrari-Motor. Aber Leclerc mit einem sehr starken Rennen, sage ich mal, konnte sogar am Anfang Bottas überholen. Ja, ich meine, Platz 6, man wurde nur von den beiden Top-Teams geschlagen und halt noch von den Mitkonkurrenten um Platz 3. Und das ist ja eigentlich ziemlich stark, was Ferrari angeht. Ja, und Daniel Ricciardo in seinem ersten Rennen bei McLaren konnte nicht so ganz überzeugen. Nach Platz 6 in der Quali, nur Platz 7 im Rennen, konnte auch das Rennen nicht ganz mit Charles Leclerc mithalten, war auch am Ende deutlich hinter ihm, und musste sich auch deutlich von Norris geschlagen geben. Ricciardo war zwar im Qualifying von Norris, aber im Long Run sah Norris sehr stark aus. Und das wird auch sicherlich ein spannendes Battle. Und Carlos Sainz im zweiten Ferrari mit einem ja, soliden Rennen, würde ich mal so sagen. Platz 8 gestartet, Platz 8 ins Ziel gekommen, hat noch Gasly überholt, der vor ihm war, der ausgeschieden ist. Und Alonso musste sich aber dann halt noch im Rennen von Checo Perez geschlagen geben, der ja einfach zu stark war. Aber sonst ein sehr solides Rennen, ein paar schöne Manöver. Auf Platz 9 Yuki Tsunoda, da kannst du ja mal was zu sagen. Ich glaube, das ist eine Meinung über den.
Ja, Rookie, erstes Rennen, starkes Rennen, hat natürlich am Start, war, glaube ich, so eigentlich mit der größte Verlierer, hat da ziemlich viel einbüßen müssen, war, glaube ich, zwischenzeitlich auf 16, wenn ich mich recht entsinne, und hat sich aber dann gut zurückgekämpft, hat diesen eigentlich ja mit viel Hoffnung begonnen, das Rennwochenende ja eigentlich von AlphaTauri nach guten Leistungen in Tests und auch in Trainings, ja, mit guten Leistungen. Auch im Qualifying ja Q1 mit sehr starken Zeiten. Das Q2 war ja dann so ein bisschen von der Taktik misslungen, genauso wie bei Sergio Perez. Hatte Tsunoda ja da Mediums drauf und ist dann damit nicht ins Q3 gekommen, was er eigentlich sicher geschafft hätte. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Und dann beim Rennen war halt Pierre Gasly eigentlich die große Hoffnung von AlphaTauri, der auch meiner Meinung nach Norris sogar eigentlich Konkurrenz hätte machen können, was die Pace angeht, weil er eigentlich das ganze Rennwochenende mit da vorne bei war von der Pace. Aber er hatte ja dann am Anfang direkt die Kollision mit Ricardo, war es? Oder war es Norris sogar?
Ja, genau. Er ist Ricardo
Ja,
ins Auto gefahren.
genau, war natürlich auch sein Fehler, muss man sagen. Und ja, dann ging es halt für ihn direkt nach hinten und somit war das Rennen gelaufen. Tsunoda hat dann noch das Beste draus gemacht. Platz 9 im ersten Formel-1-Rennen ist ein sehr, sehr starkes Ergebnis. Haben die Kommentatoren auch gesagt, natürlich wird Tsunoda der Rookie sein von den dreien, die natürlich am meisten, der wird wahrscheinlich am meisten Gesprächsthema sein wird, weil er einfach der Einzige ist, der in dem Auto sitzt, womit man regelmäßig Punkte holen kann. Und ich denke, dass wir noch auch bessere Platzierungen sehen werden von ihm. Er hat ja sogar im Interview eigentlich ja eine Ansage gemacht, dass er gar nicht so zufrieden ist mit dem Ergebnis. Und ja, ich denke, von dem können wir noch viel sehen.
Ja, sehe ich ähnlich. Yuki Tsunoda auch sehr stark, auch sehr im Quali war es, glaube ich, oder im Training. Ich glaube sogar eher im Training. Hat er noch einen Funkspruch gebracht und war direkt ja, laut und hat sich beschwert wie ein alter Veteran. Ja, sonst Lance Stroll, der noch einen Punkt nach Hause geholt hat für Aston Martin. Und ja, da ist man sehr enttäuscht über Aston Martin, sage ich mal. Man hat gedacht, von der reinen Pace her waren sie ja letztes Jahr das drittstärkste Auto. Sag ich mal, ohne die 15 Punkte Abzug am Ende der Saison wären sie vor McLaren in der Konstrukteurswertung, glaube ich, gewesen. Und halt generell hatten sie auch sehr viele Probleme mit der Standfestigkeit. Zum Beispiel Perez, der ja auf Platz 3 im ersten Rennen in Sakhir letztes Jahr ja, ausgefallen ist, hat man sich eigentlich mehr erhofft. Und jetzt sieht man eigentlich, dass man von der Pace her hinter McLaren ist, hinter Ferrari ist, hinter Alfa Romeo vielleicht sogar, hinter Alfa Tauri ist. Also ja, ich glaube, es wird, sage ich mal, so vier Schichten geben dieses Jahr. Also mit Mercedes gegen Red Bull im Kampf um die WM. Wobei ich jetzt vielleicht auch erstmal glaube, dass das ja vielleicht auch eine Strecke war, die Mercedes eher liebt mit vielen langen Geraden. Mercedes ist schon noch ein bisschen schneller auf der Geraden als Red Bull. Und da könnte das nächste Rennen in Imola sehr interessant werden. Da könnte Red Bull, da dort viele schnelle Kurven sind, die Nase wieder vorne haben, auch über den Long Run gesehen, wobei sie ja sogar auch im Rennen eigentlich schneller als Mercedes waren, aber durch die ja, schlechte Strategie hat man am Ende des Tages den Sieg weggeworfen. Auch Perez war schneller als Bottas. Also das gibt auf jeden Fall Mut um einen WM-Kampf. Dann wird es, denke ich, mal einen Kampf um Platz 3 geben. Also im vorderen Mittelfeld werden, denke ich mal, McLaren, Ferrari und Alfa Tauri sein. Ferrari vielleicht im Quali ein bisschen stärker, aber im Rennen sieht McLaren schon noch was besser aus. Im hinteren Mittelfeld wird es, glaube ich, kuschelig eng mit Aston Martin, Alpine, die auch schwach waren. Also Fernando Alonso konnte am Start gut mithalten. Wie man ihn kennt, mit einem super Start, hat, glaube ich, ein oder zwei Plätze direkt gut gemacht. War zwischenzeitlich auf Platz 6, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, doch, auf 6 war er, meine ich, kurzzeitig. Und dann halt ist er ja ausgefallen durch, das war ja ganz kurios. Du weißt es besser als ich, glaube ich. Da war doch irgendwas mit dem Brot, doch irgendwas, irgendein Teil.
Ja, Alonso, ja, der hat ein gutes Rennen, hat eigentlich seine Leistung gezeigt, wie man ihn kennt. Ich glaube, dieser Einbruch der Leistung kam dann nach dem ersten Boxenstopp. Er hatte Probleme mit den Reifen, hatte ja sehr, sehr viel gut gemacht durch einen Undercut, hat da, glaube ich, auch zwei, drei Positionen gut gemacht, ist vor Ricciardo gekommen, sogar noch, der vorher, glaube ich, 5 Sekunden vor dem war oder so. Und somit hat er da zwei, drei Plätze gut gemacht, aber hatte dann Probleme mit der Reifenaufwärmung, glaube ich. Und dann hieß es ja in der 32. Runde Ende und durch einen ganz kuriosen Vorfall, würde ich mal sagen. Die Ursache war nämlich ein Sandwich-Papier, eine Sandwich-Tüte, die irgendwie in die Bremsanlage oder so geriet und da verbrannt ist. Somit hatte Alonso dann Probleme mit den Hinterradbremsen und ja. Das kann sich ja eigentlich ziemlich jeder denken, wenn man Probleme mit der Hinterradbremse hat, dann muss man natürlich aus dem Rennen genommen werden. Das Risiko viel zu hoch, dass man da irgendwie einfach gerade rausrast, ohne bremsen zu können. Und ja, dann war das Rennen für ihn erledigt. Kurioser Fall ist so passiert. Ist natürlich schade für ihn, dass er das Rennen nicht beenden konnte. Und ja, so ist es halt gekommen. Und ja, dann
Ja.
würde ich sagen, haben wir den Formel-1-Talk
Ich wollte noch eine
ja.
Sache kurz sagen mit dem Mittelfeld. Mit dem hinteren Mittelfeld meine ich noch Alpine, Aston Martin und Alpha, die stark waren mit Platz 11 und 12, knapp an Punkten vorbei in Person von Kimi und von Giovinazzi, die beide echt auch im Quali stark waren. Kimi dann noch vor Giovinazzi im Rennen. Ganz kurze Sache noch mit Kimi Räikkönen, 20 Jahre lang. Ist sein Debüt her, jetzt in der Formel 1, also wirklich, ja, ich weiß, dass Kimi das niemals hören wird, aber ja, herzlichen Glückwunsch und halt einfach auch eine Legende des Sports, Rekord-Grand Prix-Starter, Weltmeister mit Ferrari, der letzte Ferrari-Weltmeister und über 20 Grand Prix gewonnen, einfach eine Legende, würde ich mal so behaupten. auch.
Ja, bei Alonso ist aber Alonso und Räikkönen haben doch im gleichen Jahr debütiert, oder?
Genau, Alonso
Ja, nur.
auch. Ja, beide Legenden auch. Alonso Doppelweltmeister mit Renault. Und ist ja ganz lustig, als man so gesehen hat, mit diesem Meme, ja, welches Jahr sind wir denn, als er dieser Kürzel stand, Räikkönen, Alonso und MSC, also auch der Kürzel, den Mick Schumacher jetzt hat, hatte ja sein Vater Michael. Und das ist ja eigentlich schon so, ja, ist schon ein bisschen her, so nach dem Motto, aber ja, und hinten, ich glaube, da wirst du mir zustimmen, ganz abgeschlagenes Haas. Und Williams sieht noch stärker aus und Williams könnte vielleicht sogar ein bisschen Punkte mal schnuppern. George Russell war auch okay von der Pace her. Ja, muss man abwarten.
Ja, George Russell ja sogar, glaube ich, an Vettel und Ocon dran gewesen. Natürlich hatten die auch eine Kollision, aber trotzdem hat er sich nochmal deutlich von der Pace von seinem Teamkollegen abgesetzt. War ja auch schon letztes Jahr so, dass Russell da deutlich besser, schneller war als der Teamkollege, auch in den Qualifying Sessions Russell ja auch ins Q2 geschafft. Und ja, Latifi, der könnte meiner Meinung nach da sogar ein bisschen von den Haas unter Druck kommen. Ich denke, dass Mick da im guten Rennen das schaffen könnte, ihn zu überholen. Oder auch Mazepin, der ja auch rein vom Ding her ein Fahrer mit Qualität ist. Ja, dann würde ich aber auch damit jetzt mal den F1-Talk ja, beenden. Jetzt erstmal wieder 3 Wochen Pause, dann kommt Imola. Und ja, die 3 Wochen können wir uns jetzt wieder mit Fußball vergnügen. Und da kam ja, haben wir auch letzte Folge schon drüber geredet, wo es aber noch ein Gerücht war. Jetzt kam ja eigentlich die schnelle Auflösung dieses Gerüchts, und zwar, dass Xabi Alonso Trainer bei Gladbach wird. Das ist nämlich nicht der Fall, denn er hat eigentlich eine Antwort gegeben, die nicht schlechter sein könnte für Gladbach. Und zwar hat er einfach mal ganz schnell den Vertrag bei Real Sociedad verlängert bei der zweiten Mannschaft. Und somit ist dieser Transfer in Keim erstickt. Und ja, alle Träume von uns beiden, die wir ja letzte Folge so ein bisschen geäußert haben, auch. Dass Xabi Alonso Trainer von einem Bundesliga-Club wird. Ja, ist nicht so geworden. Schade, vielleicht wird es ja dann nächstes Jahr oder sowas. Ich glaube, er hat nun einen Jahresvertrag unterschrieben. Das heißt, er hat natürlich nicht vor, jetzt da immer zu bleiben in der zweiten Mannschaft von Real Sociedad. Und ja, muss man sehen. So, und dann war ja noch an diesem Wochenende U21 EM und WM-Qualifikation und ja, sah es ja eigentlich ganz gut aus für die deutschen Mannschaften. Die U21 mit einem Unentschieden gegen Holland und einem souveränen Sieg gegen Ungarn. Das Holland-Unentschieden war, glaube ich, was unnötig, weil der Keeper, Damen heißt er, glaube ich, ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht, ich glaube, er spielt bei Mainz oder so. Bin ich da richtig? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hatte er dann Riesenpatzer gemacht und somit musste Deutschland dann ausgleichen. Haben sie dann gemacht durch Netmecha, ich weiß nicht, wie der richtig ausgesprochen wird, der ist bei Manchester City unter Vertrag und ist momentan nach Belgien ausgeliehen, soweit ich weiß. Und ja, so viel zur deutschen U21. Ich denke, dass sie eigentlich locker weiterkommen mit einem 4 Punkten. Jetzt haben wir jetzt noch ein Spiel gegen Rumänien morgen. Und ja, denke, dass die es weiter schaffen. Und auch die deutschen Herren haben es ja eigentlich gut gemacht, haben gestern gewonnen gegen Rumänien. Ja, und davor das Spiel haben sie ja auch gewonnen gegen Island, souverän. Und somit, ja, gute Spiele von den deutschen Nationalmannschaften, auch wenn ich mir es nicht angeguckt habe, scheint es ja sehr recht solide gewesen zu sein. Trotzdem hasse ich einfach Länderspielpausen, muss ich einfach hier mal runterbringen. Und ja, kannst du ja noch
Nee,
mal was zu
eigentlich wenig.
sagen,
Ich
wenn
habe auch
du
nicht so
dazu noch was
viel
zu
die
sagen hast?
Länderspiele verfolgt. Hat man natürlich mitbekommen, aber ja, für mich als Bayern-Fan wird es jetzt ja nicht so super, weil also die Länderspielpause war als Bayern-Fan eigentlich eher gesagt ziemlich beschissen, da Spieler wie Robert Lewandowski ausfallen und womöglich auch Spieler wie Leroy Sané und Niklas Süle werden im Spitzenspiel gegen Leipzig am Wochenende fehlen. Und ja. Dementsprechend ist meine Laune, was das angeht, sehr schlecht.
Ja, außerdem fehlen ja noch Boateng gelb gesperrt und Davies rot gesperrt. Also ist das natürlich ja, eine große Liste, die da vielleicht nur von der Tribüne zugucken kann und die Mannschaft irgendwie anfeuern kann. Ist natürlich für Leipzig sehr, sehr gut. Bei denen sind soweit ja eigentlich keine Ausfälle, bis auf Kampl, der auch gelb gesperrt ist. Sonst wüsste ich da jetzt nicht, wer da großartig fehlt. Und somit könnte es ein spannendes Spiel werden. Und daher, dass so viele verletzt sind, würde ich sagen, liegt da auch der Vorteil ein wenig bei Leipzig, weil sie einfach mit ihrem normalen Kader antreten können und natürlich auch die gewisse Motivation anbringen. Und vielleicht mit einem Sieg wird es natürlich nochmal spannend im Ligakampf. Dann heißt es natürlich, dass Bayern noch irgendwo mal Punkte liegen lassen muss. Aber warum soll das denn nicht möglich sein? Irgendwo hat Bayern ja diese Saison schon oft geschwächelt. Und ich denke, dass der FC Bayern München diese Saison nicht die Klasse hat, um eigentlich fest davon auszugehen, die restlichen Spiele zu gewinnen. Leipzig muss ihren Stiefel spielen müssen, am besten alle Spiele gewinnen. Und dann wird man einfach sehen, wer Meister wird am Ende. Meiner Meinung nach wird es eh wieder der FC Bayern machen. Ich denke sogar, dass sie auch das Spiel gewinnen werden, auch mit Verletzten, weil Bayern einfach diese Fähigkeit hat, in den Spielen, wo sie da sein müssen, einfach da zu sein. Das ist genauso wie Mercedes in der Formel 1. Die fahren das Training und das Qualifying schlecht und dann sind sie im Rennen halt einfach da. Und so ist es bei Bayern in der Bundesliga. Und ja, das macht sie halt auch so erfolgreich, so stark. Und deshalb denke ich, dass das
Ja, das
trotzdem
hoffe ich
in
mal.
Richtung von Bayern gehen wird. Ja, also jetzt die nächsten Wochen ja auch viel Fußball. Ich glaube jetzt 3 Wochen hintereinander, immer in der Woche auch Fußball und am Wochenende. Das heißt, da haben wir auch reichlich Bespaßung, wenn keine Formel 1 ist und dann ist auch wieder Formel 1. Das heißt, es wird auch sicher nicht an Gesprächsthemen mangeln, wie Philipp schon gesagt hat. Abstiegskampf wird natürlich ein großes Thema jetzt die nächsten Tage oder Wochen und auch die Meisterschaft natürlich. Mit Leipzig Bayern wird natürlich ein ganz spannendes Thema die nächsten Wochen.
Ja, da bin ich auch generell sehr, sehr gespannt. Jetzt in den nächsten Wochen sind ja auch immer englische Wochen. Wird es für Bayern schwierig mit zum Beispiel PSG den Spielen, wo auch Robert Lewandowski fehlen wird. Und ja, gegen Leipzig, dann noch unter der Woche zweimal. Und diese Woche habe ich noch Glück, weil dienstags ist jetzt immer so der Joko und Klaas-Tag und die kann ich so, weil jetzt kommt eine neue Staffel von Joko und Klaas gegen ProSieben. Und die kann ich ja heute bzw. morgen noch gucken. Ja, in den nächsten Wochen werden da halt die Spieltage der Champions League und der Bundesliga sein. Das ist da ein bisschen schwierig, aber ja, heute bzw. morgen ist der große Joko und Klaas-Tag, da mit der ersten Folge der neuen Staffel Joko und Klaas gegen ProSieben. Dann kommt noch die Late Night von Klaas, also Late Night Berlin. Und danach kommt noch bis 3:30 und das werde ich mir richtig reinziehen. Eine alte Duell um die Welt-Folge. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Und ja, das war so ein bisschen schade, dass das nicht irgendwie an einem anderen Wochentag kommen kann, wo kein Champions League ist, aber kann leider nichts dran ändern.
Ja, Joko und Klaas bin ich auch ein Fan von, gucke ich immer so ab und zu auf YouTube. Ich gucke jetzt nicht da Duell um die Welt und so, das habe ich mal ab und zu mit dir mal so im Fernsehen geguckt, wenn der Abend, das waren aber dann schon alte Folgen, glaube ich. Aber
Ja.
generell bin ich da jetzt nicht so der Verfolger. Joko und Klaas gegen ProSieben, das gucke ich auch ganz gern. Da denke ich mal, werden wir wieder telefonieren bei. Das wird sicher wieder cool.
Ja.
Und ja, dann würde ich sagen, ist diese Folge auch beendet. Natürlich sehr F1-lastig, das heißt, ja, den einen oder anderen wird es vielleicht nicht so interessiert haben, die jetzt nichts. Es gibt ja viele Leute, die jetzt nicht so mit Formel 1 was am Hut haben. Dafür wird es vielleicht auch viele Leute geben, die es jetzt mal interessiert hat, weil die vielleicht nichts mit Fußball am Hut haben. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, die Folge. Ist natürlich klar, zu jedem Formel 1-Rennen wird dann gesprochen. Natürlich wird es vielleicht nicht so in dem Ausmaß wie diese Woche, weil diese Woche war halt kein Fußball in dem Sinne, beziehungsweise Länderspiel, wo Philipp und ich uns jetzt nicht so viel interessieren, also halt, also WM und EM natürlich, aber jetzt nicht so da für die Freundschaftsspiele und so oder Qualis. Und deshalb wird es wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß sein, aber auch schon drüber gesprochen werden. Und ja, damit würde ich mich verabschieden, wünsche euch eine schöne Woche, genießt das tolle Wetter wirklich diese Woche. Nächste Woche soll es ja, glaube ich, wieder nicht so gut werden. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Wir hören uns Montag wieder, nächste Woche Mittwoch wieder und nächste Woche Freitag gibt es ja dann auch wieder eine Folge Ups and Downs mit AC Mailand und damit verabschiede ich mich und gebe Philipp das letzte Wort.
Ja, euch auch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und munter, wie Marvin auch schon gesagt hat, nutzt das schöne Wetter und denkt einfach mal ab.